Ja. Hier ist mal wieder super viel geil Platz auf der Bühne. Aber ich brauche das. Meine Predigtvorbereitung war, ja, ich brauche viel Platz. Rein biologisch. Oder anatomisch. Meine Predigtvorbereitung war total geil. Sie war super gesegnet und danach endete sie in totalem Chaos. Und dementsprechend habe ich hier teilweise so wilde Zettelchen. Es könnte also etwas wirsch werden. Ich hatte jetzt ein paar Wochen Urlaub, Halleluja. Ich war in Schweden mit meiner Frau zusammen in einem kleinen Hüttchen an einem großen See mit wenig Menschen an diesem See. Habe ich schon jetzt was Lustiges gesagt? Okay. Halleluja. Und da habe ich mir mal so ein bisschen so geistlich ein paar Gedanken gemacht. Meine Frau hat mir auch noch Bible Works 7 geschenkt, noch mehr Halleluja, und das ist total geil. Und da habe ich natürlich ein bisschen im Wort geforscht und gemacht und getan. Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, was ich oder was wir eigentlich in Jesus sind. Und da ist eine Stelle aus dem Korintherbrief mir ins Auge gefallen, die irgendwie eine neue Tiefe bekommen hat. Ihr kennt das vielleicht. Man kennt so Bibelstellen, die hat man schon 100 Mal gelesen, da hat man, also in meinem Fall, vielleicht schon ein paar Mal drüber gepredigt, aber irgendwie kriegen die dann nur plötzlich eine Tiefe, die sie vorher nicht hatten. So, als Prediger fällt das dann dadurch auf, dass man am Anfang irgendwie knapp an der Irrlehre herhuscht und beim zweiten Mal darüber predigen, dann ist es irgendwie wenigstens nichtssagend. Und beim dritten Mal kriegt man immer mehr Power rein. Wisst ihr, wie ich meine? So, mit der Tiefe. Und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mit reinnehmen. Natürlich habe ich es immer noch nicht voll begriffen, aber so drei, vier Ideen, die ich da habe, möchte ich euch gerne weitergeben. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Ich lese das erstmal vor. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Botschafter an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ich vermute, die meisten haben diesen Text schon mal gehört. Für die ist das dann vielleicht eine Erinnerung, vielleicht aber auch eine Vertiefung, vielleicht irgendwie mal was Neues. Und was Paulus hier beschreibt, als er den Brief an die Korinther geschrieben hat, ist im Endeffekt der Weg, den Gott mit den Menschen vorhat. Das ist so eine ganz kleine Zusammenfassung, was Gott mit den Menschen vorhat. Eigentlich der ganze Weg mit uns. Gott wollte mit dem Menschen zusammen sein. Aber der Mensch, der hat sich dann irgendwann gegen Gott entschieden und sich für ein Leben in der Welt, ein Leben ohne Gott entschieden. Und schon hatten wir die Sünde in der Welt und wir waren erstmal von Gott getrennt. Und damit kämpfen wir eigentlich immer noch heute. Was macht Gott? Er schmollt nicht, sitzt in der Ecke, die blöden Menschen wollen nicht mit mir irgendwie. Die Engel müssen. Aber die nicht, sondern er krempelt die Ärmel hoch und ab dafür. Er haut rein, er macht das. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er starb für uns. Wie viel mehr kann ein Freund einen anderen Freund lieben, dass er sein Leben hingibt für ihn? Das ist doch der Hammer schlechthin. Und deshalb hat er echt die Ärmel hochgekrempelt. Er räumt den Weg wieder frei. Wir können direkt zu Gott hin. Er hat das am Kreuz vollbracht. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat es möglich gemacht, dass wir nichts mehr zwischen uns und Gott haben. Weil Jesus bereit war, das, was uns zwischen Gott, also von Gott trennt, selber zu zahlen. Irgendwer musste dafür sterben und Jesus hat es getan. Der Sünde Lohn ist der Tod, sagt die Bibel. Und deshalb steht jetzt hier, er hat den, der keine Sünde kannte. Das muss man sich vorstellen. Jesus, Mensch gewordener Gott, irgendwie keine Sünde nur gekannt, zur Sünde gemacht. Das ist ja eine Steigerung. Von nicht kennen und zur Sünde machen ist doch schon nochmal eine richtig heftige Steigerung. Oder? Und wir brauchen das jetzt nur noch annehmen. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der totale Hammer? Wir brauchen es nur noch annehmen. Und dadurch, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ein neues Wesen, kann man sagen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das kommt alles von Gott, der uns durch Christus versöhnt hat. Gott hat das möglich gemacht. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Also da muss echt richtig viel Liebe bei sein, weil überleg mal, der Mensch macht Mist. Eigentlich hätte Gott sagen müssen, okay, ich gebe euch noch eine Chance. Aber nein, Gott räumt das aus. Gott weiß, dass der Mensch das nicht hinkriegt. Und er sagt, ich habe es so nötig, mit ihnen zusammen zu sein. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe dich so sehr. Ich will auf jeden Fall, dass es leicht für dich ist. Und was hier in der Stelle drin steht, ist krass. In Gottes Augen ist das nämlich schon passiert. Es ist alles fertig. Wir sind wirklich eine neue Schöpfung. Wir sind jetzt hier eine neue Schöpfung. Auch wenn wir noch in dem gleichen ranzigen Leib rumlaufen, irgendwie, wir sind neu in Gottes Augen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und in letzter Zeit strecke ich mich aus und erlebe das von anderen hier, dass wir uns ausstrecken nach irgendwelchen übernatürlichen Dingen, nach Segnungen Gottes, nach Wunder, nach Zeichen, dass wir uns nach Heilungen ausstrecken. Aber was ich so krass finde, ist, das größte Wunder haben wir alle schon erlebt. Das größte Wunder haben wir alle schon erlebt. Du bist, wenn du Jesus in dir hast, ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei, es ist vorbei. Und auch wenn das mir jetzt anders vorkommt, weil ich immer noch weiß, wie scheiße ich bin, Storch hat mal darüber gepredigt, dass Gott der Einzige ist, der wirklich objektiv eine Situation betrachten kann, weil er allwissend ist. Und in seinen Augen ist es vollbracht. Er rechnet uns unsere Schuld nicht mehr an. Es ist vergeben, es ist vorbei, es ist vergessen. In Jesus ist das Ganze gezahlt worden, also können wir in Jesus frei sein. Du bist jetzt neu, total. Komplett, mit alles. Schlachter übersetzt das noch anders. Also ich mag die Bibel eigentlich gerne, allein wegen dem Namen Schlachter. Das ist eine männliche Bibel. Gibt es eigentlich auch Metzger-NT oder so? Oder Metzel-NT? Also Schlachter schreibt, die gleichen Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und genauso steht es auch im Griechischen drin. Dank Bibleworks weiß ich das jetzt. Siehe, alles ist neu geworden. Es ist fertig. Es ist fertig. Aber gleichzeitig tragen wir immer noch unsere Vergangenheit mit rum. Immer wieder. Ich erlebe das auch mit mir. Ich habe irgendwelche Prägungen. Ich bin irgendwie geschändet von der Gesellschaft und von mir selber irgendwie. Ich habe Verletzungen, wir alle haben Verletzungen. Die fesseln uns, die halten uns fest, die ziehen uns runter. Wir haben irgendwelche Altlasten, die wir mit uns rumtragen, wie so einen richtig, richtig schweren Rucksack. Und wir wollen den einfach manchmal nicht ablegen, obwohl es nicht mehr dran ist, ihn zu tragen. Es ist nicht mehr dran. Stell dir vor, ich erzähle das so. Wir wohnen im zweiten Stock, Altbau, relativ hoch der zweite Stock. Und wir haben so richtig mega fette Ledersofas. Das eine ist 3,30 Meter lang und wiegt 100 Kilo. Und dann habe ich das liefern lassen. Wir hätten das auch nie gekauft, wenn Ikea nicht einen Lieferservice bis ins Wohnzimmer hat. Und das habe ich mir auch schriftlich geben lassen. Stell mir vor, das Ding vor der Tür. Ich kriege das ja nie da hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich es zersäge und aus dem Fenster schmeiße und ein neues kaufe, wenn ich wieder umziehe. Aber jetzt stell dir so eine riesen Mega-Sofa vor. Die mussten es sogar hochkant da durchtragen durchs Treppenhaus, weil sie es sonst nicht da hochgekriegt hätten. Und die haben wirklich Stufe für Stufe für Stufe. Es hat lange gedauert. Das war so geil, das mit anzusehen. Ja, ehrlich, ich hatte irgendwie an dem Tag frei und dann, das war total geil, da zu sehen, das da hochwuchs. Ja, ich habe da was gelernt von, weil ich wusste nicht, dass man da so ein Sofa, wie man so ein Sofa da hochkriegt und dann auch noch durch die Tür durch und Winkel und Dreh. Die haben das hingekriegt, das war echt krass. Jetzt stell dir vor, du fragst irgendjemand, hör mal, könntest du mir helfen beim Umzug? Ich ziehe jetzt in den dritten Stock, ich hätte da ein kleines Ledersofa. Und der hilft dir so hochtragen. Und jetzt steht das im Wohnzimmer, du bist schon kurz vorm Kollaps, hast das Mega-Sofa und der hält das immer noch auf einer Seite fest. Und das ist gut, steht genau richtig, kannst loslassen. Nee, ist gut so. Und er hält das immer noch. Ist doch blöd, oder? Also erstens ist es so doof, drauf zu sitzen, wenn er sich immer noch so schief hochhält. Und zweitens ist es doch total idiotisch, oder? Er kann die Last doch ablegen. Aber er will das nicht. Es ist total oft so, dass wir diese Sachen einfach nicht ablegen. Dass wir es nicht loswerden wollen. Wir tragen unseren alten Menschen mit uns rum. Aber eigentlich, es ist vorbei. Wir sollen den neuen Menschen anziehen und den alten ablegen. Wir sollen es nach oben ausstrecken und nicht irgendwie an den alten Wurzeln festhalten. Aber wir sagen das irgendwie immer so, ja, wir sind eine neue Schöpfung, aber wir ziehen den Rucksack nicht ab. Sag dir das mal, sag mal deinem Hintermann, ich bin eine neue Schöpfung. Ja, super. Also ihr seid total motiviert hier, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal so japanische Motivationsübungen machen, irgendwie so mit Hampelmann und so. Ja, echt, das machen die. Ist kein Witz. Ist kein Witz, das ist total geil. Hier japanische Arbeiten oder auch in China oder sowas. Mittendrin hörst du einen Gong und dann fangen die plötzlich an. Dann zählt da so irgendwie so ein Lautsprecher durch. 1, 2, 3 und die fangen da alle an rumzuhampeln, wie die Geisteskranken. Das könnte man hier auch mal einführen. Ja, genau. Okay, das sage ich nächstes Mal, wenn ich irgendwo bei den Baptisten predige oder so. Also. Aber wenigstens höre ich jetzt ein Raunen. Natürlich ist das nicht so, also es klingt jetzt so ein bisschen krass, so zapp, es ist vorbei, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist weg. Jeder Seelsorger wird mir sagen, das ist nicht ganz so einfach. Wir tragen natürlich noch Sachen mit uns rum und wir müssen die Schritt für Schritt ablegen. Das ist manchmal ein Prozess, das ist nicht wie auf dieser Showbühne so gerade noch Rudi Ranzig und dann paff und dann bist du irgendwie ein Musiker und machst irgendwelche Sachen wie diese merkwürdigen kennt ihr die Verwandlungsshows? Die, wo dann irgendjemand so aufgedresst wird, so eine total hässliche, finstere Nacht oder so und dann stehen die auch noch so da und beim nächsten Foto, Bauch eingezogen, gerader Rücken, lächelnend, das ist immer so geil, diese Vorher-Nachher-Fotos, kennt ihr die? Musst ihr mal drauf achten. Die stehen beim ersten Bild immer so und beim zweiten so lächeln, ehrlich. So ist das natürlich nicht. Es ist manchmal echt eine Phase, es ist manchmal ein Weg, es ist manchmal stressig. Aber ich glaube Paulus, weil Paulus, habe ich immer wieder festgestellt, hat echt viel geschnallt. Der hat echt viel geschnallt und wenn er das schreibt, wenn er denen das zuspricht, dann stimmt das. Gott hat mich in seinen Augen neu gemacht. Er schreibt zum Beispiel auch an die Kolosser, er hat nun, versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stellt. Ihr seid heilig, untadelig, makellos. Ihr seid fehlerlos. Man kann euch nicht mehr anklagen. Ihr seid rein, wenn ihr Jesus in euch habt. Und er will euch auch in der Praxis neu machen. Und dann ist es vielleicht auch mal dran, dass ein bisschen Heiligung dran ist. Der Geist führt in die Wahrheit rein. Das kann auch mal wehtun. Das kann auch mal ein paar Tage dauern. Aber er möchte euch echt neu machen. Und in seinen Augen ist schon alles geschehen. Durch Jesus bist du gerecht vor Gott. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist gerecht vor Gott. Gerecht. Heilig. Heilig. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht mal ein Wunder? Hey, Bein werden länger werden lassen, ist total cool. Grippe wegmachen, ist total cool. Tote aufstehen lassen, ist auch total cool. Aber ist das nicht geil, dass Gott etwas Schönes ganz neu macht und es ist noch viel schöner? Ist das nicht der Hammer? Ganz neu? Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann hast du schon das größte Wunder erlebt. Und deshalb bin ich total begeistert, wenn ich miterleben darf, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Das ist total geil. Das merkt man teilweise sofort, dass da was in denen passiert. Das ist der Hammer. Wenn die sich Gott anvertrauen, dann merkt man wirklich, da passiert was. Das ist so schön, so eine Wiedergeburt mitzuerleben. So schön. Da tanzen die Engel im Himmel und die Evangelisten. Und sogar bei einem Nichttänzer wie mir, da klopft das Herz schneller. Ja, auf jeden Fall. Das ist total der Hammer. So, jetzt sind wir also versöhnt mit Gott. Halleluja. Und
ich
Entschuldigung, kleiner Aussetzer. Ja, also das meinte ich gerade so ein bisschen. Das ist aber noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Wir sind versöhnt mit Gott und wir sind plötzlich Kinder Gottes. Wir haben das Recht, uns Kinder, Söhne und Töchter Gottes zu nennen. Wir sind Kinder Gottes, seine Familie. Aber wir sind noch mehr. Wir sind noch mehr. Das ist jetzt nochmal wieder auf diese erste Bibelstelle zurückzuführen. Wir sind auch Botschafter Gottes. Vers 20. Wir sind also Botschafter anstelle von Christus. Wir sind Botschafter Gottes. Und wir haben den Dienst der Versöhnung aufgetragen bekommen. Ist das nicht krass? Also ich meine so ein Kind. Kind ist gut. Kind ist der Hammer. Weil Kind ist irgendwie zur Familie gehörig, das gleiche Blut irgendwie, und das ist Kind wird immer versorgt von Vater und Kind wird beschützt von Familie, und das ist, so soll es zumindest sein, und so ist es zumindest bei Gott. Kind ist total geil. Aber ich, wenn ich jetzt Vater wäre, was ich nicht bin, würde jetzt zum Beispiel meinem Kind nicht alles zutrauen. Ich würde mein Kind auch nicht alles machen lassen. Weil ich einfach weiß, es ist ein Kind. Und es kann nicht alles. Und ein Kind muss beschützt werden und umtüdelt. Oder so. Ist hier eine Mutter, die mir das bestätigen kann? Keine? Ein Vater, der mir das bestätigen kann? Dann glaubt mir einfach. Ein Kind muss umtüdelt werden, prinzipiell nicht nur von Omas, sondern auch von Eltern. Das gehört einfach dazu. Aber wir sind jetzt, ja, Zucht und Ordnung. Genau, mit Zucht und, ach, da ist ja eine Mutter. Ist das so? Kinder müssen umtüdelt werden, ist wichtig. Bestimmt. Halleluja. Judith Störte sagt ja. Und wenn deine Kinder alt sind, werde ich ihnen diese Predigt vorspielen. Wir sind Botschafter. Und Botschafter hat doch schon ein gewisses Maß mehr an Autorität. Botschafter, das gleiche Wort, was man benutzen könnte, ist Gesandter Gottes. Gesandter Gottes. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was ein Botschafter ist. Und das ist mir wieder mal klar geworden. Ich habe immer früher gedacht, Botschafter sind eigentlich nur so Typen, die so rumrepräsentieren. Die sind halt da und haben irgendwie ihr Fähnchen hier am Jackettrevers und sind auf Empfängen und schlürfen Sekt, fressen Kaviar und tun so, als wenn sie das Land wären. Aber nein, ein Botschafter hat eine Autorität von der Führung eines Landes. Ein Botschafter darf natürlich in Absprache mit der Regierung das Land nach außen hin vertreten. In der Ferne darf er für das Land sprechen. Er ist eine Autorität. Wenn man zum Beispiel eine Botschaft sieht in einer Stadt, so ein Gebäude, da ist ein Zaun drum und in diesem Zaun, in diesem Bereich der Botschaft, das ist das Land. Ist auch gesetzlich so. Und der Botschafter vertritt das Land. Der hat Autorität bekommen. Der darf bei irgendwelchen wichtigen internationalen Besprechungen, natürlich wieder immer mit Absprache mit dem Commander, darf der dann irgendwann sagen, so ja, wir machen das so oder unser Land macht das so. Der hat Recht, wirklich das Land zu vertreten, die Interessen zu vertreten, dafür zu sorgen, dass das, was das Land in seinem Rücken möchte, auch wirklich durchgesetzt wird. Das ist ein Botschafter, ist das nicht krass? Und du bist Botschafter Gottes. Du bist Botschafter Gottes. Du bist nicht irgendein Hansel für Gott. Du bist nicht irgendwie jemand, den er total nett findet und den er deshalb behütet und betüdelt, sondern du bist Gesandter Gottes. Mit den vollen Autoritäten, die du dazu brauchst. Das ist doch krass, oder nicht? Der heilige Gott sagt, du vertrittst mich hier. In Remscheid und Umgebung. Gemäß unserer Vision. Du sorgst dafür, dass Gottes Interessen, da wo du bist, durchgesetzt werden. Das ist dein Job. Da sagt Gott, das vertraue ich dir an. Das vertraut er dir an. Das will er, dass du das tust. Und er gibt dir alle Vollmächte, die du dazu brauchst, Bevollmächtigung, die du dazu brauchst. Bleibt nur die Frage, ob du das natürlich nutzt. Also man tut das ja oftmals nicht. Aber du hast seine Unterstützung dabei. Wir sind berufen zu herrschen und nicht Sklaven zu sein. Wir sind berufen, unsere Situation, unser Umfeld zu kontrollieren, in Gottes Willen. Und nicht kontrolliert zu werden von der Umwelt, die ganze Zeit versucht, uns fertig zu machen. Stell dir mal vor, so ein Botschafter, die sind doch auch manchmal in der UNO, oder? Das ist doch diese UNO, wisst ihr? UNO, so Völkerbund-Dings da, United Nation Organization. Wird immer unwichtiger, weil die Balance of Power nicht mehr da ist, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Also es gibt die UNO. Und jetzt stellt euch vor, da sind immer so Sitzungen, da sind die ganzen Botschafter und Abgesandte und da ist so Kaffeepause. Und da steht so der amerikanische Abgesandte mit dem russischen Abgesandten zusammen und die gucken so rüber. Und so ein Stück daneben steht der englische Abgesandte und sagt, guck mal, die Engländer sehen eigentlich schon ziemlich scheiße aus. Vielleicht haben sie irgendwie noch einen Rum vorher getrunken, der im Kaffee drin war oder so. Der sieht scheiße aus, komm, lass uns die Engländer platt machen. Und so, der Russe, das wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber irgendwie habt ihr mich nie gelassen. Komm, ja, lass uns so platt machen. Ich meine, verdient hätten sie es vielleicht. Und jetzt steht der Engländer dabei und denkt sich, ja, pff, mir egal. Das ist nicht sein Job. Er soll ja die Interessen des Landes vertreten. Er sollte sagen, nee, stopp mal, Leute, mach doch lieber die da hinten platt, aber nicht mich, nicht uns. Nein. Wir sind immer Freunde gewesen. Ja, immer schon. Schon im Zweiten Weltkrieg waren die Amis und die Engländer und die Russen Freunde. Hätte ich zumindest in der Situation gesagt, als Botschafter der Engländer. Hey, er muss das Land vertreten. Er kann da nicht einfach sowas zulassen. Wenn da so eine Sitzung ist, dann geht er hin und sagt, nein, und mein Land sagt, wir machen das so. Ob er bestimmt wird, ist eine andere Frage, aber er möchte das, er will das vertreten. Und so sollst du das auch im Alltag tun. Du kennst doch Gottes Interessen. Und die Welt handelt oft nicht danach. Und wenn du irgendwo Unrecht siehst, dann lass Recht geschehen. Und wenn du irgendwo siehst, dass der Teufel jemanden in den Arsch tritt, dann tritt den Teufel in den Arsch. Dann weiß ihn zurecht. Du bist Abgesandter Gottes. Du bist Vertreter Christi auf Erden. Du bist der, der jetzt anstelle von Jesus sagt, weiche Satan, du hast kein Recht in dem Leben von dem Typen rumzumachen. Und dazu hast du die Autorität Gottes. Mach das. Und du hast noch, hier ist in dieser Bibelstelle noch ein Auftrag genauer definiert. Du sollst den Willen vertreten und du sollst, eine Bibelstellen, Chaos, kleine Denkpause. Ich weiß aber, was ich hier tue. Nein. Ach da, ja genau. Und dein zweiter Auftrag ist, du hast den Dienst der Versöhnung, der Verkündigung der Versöhnung aufertragen bekommen. Du sollst sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Du sollst den Menschen weitergeben, die frohe Botschaft. Du sollst den Leuten sagen, hey, da ist ein Gott, der liebt dich. Der hat alles getan, damit ihr wieder zusammenleben könnt, damit dein Leben heil wird, damit dein Leben gesund wird, damit dein Leben voll wird. Das sollst du tun. Du sollst rausgehen und das machen. Du hast den Auftrag der Verkündigung. Gott vertraut mir, Gott vertraut dir etwas ganz Wichtiges an, nämlich seine heilige, frohe Botschaft. Sein heiliges Wort. Und mir wird langsam klar, was das bedeutet. Also ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Evangelist, aber mir wird echt langsam klar, was das bedeutet. Denn wie sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass er gestorben ist. So sehr liebt er uns. Und die frohe Botschaft heißt, hey, bring alles ins Reine mit Gott. So wichtig sind ihm die Menschen. Er möchte, dass die gerettet sind. Er möchte, dass sie in Ewigkeit mit ihm zusammenleben. Das ist ihm total wichtig. Und dieses heilige Wort, dieses Wort im ewigen Lebens, die legt er in deine Hände, damit du sie weitersagst. Damit noch mehr Leute gerettet werden. Wie Bruder Reinhard sagen würde, damit der Himmel voll und die Hölle leer ist. Ich mag das. Die Leute da draußen, auch wenn ihr es nicht glaubt, wissen wahrscheinlich nicht, dass es ein Leben gibt, was noch voller ist, als das, was sie vielleicht als cool erachten. Dass es ein Leben gibt, was Vollmacht hat. Dass es ein Leben gibt, wo es Freiheit gibt. Freiheit von Gebundenheit, von Süchten, von was weiß ich was. Dass man wirklich frei leben kann. Dass man Frieden Gottes im Herzen haben kann. Dass man Kind Gottes und Erbe Gottes sein kann, sagt die Bibel. Dass man seinen Reichtum haben kann. Das wissen die Leute nicht. Und dann kannst du das nicht für dich behalten. Gott wünscht sich, dass das rausgebracht wird. Du sollst ihn doch vertreten hier. Und diese totale Gut, diese Wahrheit, die gibt er dir in die Hand. Wie sehr muss Gott die Menschen lieben, dass er Leuten wie mir seine Wahrheit in die Hand gibt? Wie sehr muss Gott die Menschen lieben, dass er irgendwelchen total merkwürdigen Leuten, die irgendwie nichts drauf haben, die irgendwie total fehlervoll sind, die irgendwie einfach nur arme Hansels wie mich sind, dass er denen sein heiliges Wort gibt und sagt, geh damit raus und erzähl es jedem. Also ich würde es selber machen. Also, damit ich sicher bin, dass es auch wirklich ankommt. Aber hey, das ist für mich ein Liebesbeweis. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Gott, ich bin Botschafter, toll, dass du mich nicht vorher gefragt hast. Deine total heilige Botschaft legst du in meine Hände, aber Herr, ich bin doch irgendwie unvollkommen. Sagt dir Gott heute, nein, du bist es nicht. Ich habe dich tadellos, makellos, schuldlos, heilig vor mich hingestellt. Es ist vollbracht, du bist eine neue Schöpfung. Dann sagst du, ja, ich bin aber unwürdig. Nein, du bist nicht unwürdig. Du bist gut genug dafür. Er hat es vollbracht. In Jesus bist du vor ihm perfekt. Aber ich bin doch schwach. Ja, egal. Ich will in den Schwachen mächtig sein, sagt in der Bibel. Du bist stark genug dafür. Du bist der Beste, den er für den Job haben kann. Ja, aber Gott, hör auf damit. Ich suche auch immer solche Ausreden. Aber ehrlich, Gott, ich habe das Gefühl, dass Gott manchmal sagt, hör auf damit. Du bist es. Du bist besser als jeder andere dafür geeignet. Du bist mein Gesandter. Du bist mein Botschafter. Und es reicht mir, wie kaputt du bist. Es reicht mir, wie fertig du vielleicht noch bist. Es reicht mir, wie leicht du zu stressen bist. Es reicht mir, das ist egal. Du bist genau richtig dafür. Hammer, oder? Wir sind gut genug, Gottes heiliges Wort weiterzugeben. Und er gibt dir alles, was du dafür brauchst. Und Jesus ist in dir. Irgendwer, ich weiß nicht wer, sagt in der Bibel, ey, nicht mehr ich glaube Paulus war das, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und deshalb kann er das. Und deshalb kannst du das. Weil Christus es in dir tun will. Ich finde das total krass, das ist der Knaller. Und es ist für mich echt ein totaler Beweis, dass ich wirklich ein neuer Mensch sein muss. Zumindest in Gottes Augen. Weil wenn ich mich schon so angucke und ich weiß nicht alles von mir, also ich glaube, Gott kennt mich viel besser als ich, dann würde ich es nicht tun, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber für Gott ist das egal. Er möchte es mit mir machen. Er möchte mich rausschicken. Ich soll ihn vertreten, seine Interessen. Und genauso ist es bei dir. Er will dich draußen hinstellen, dass du Licht bist, dass du Salz bist. Hammer, oder? Ich finde das total krass. Also persönlich, ehrlich gesagt, macht mich das, als ich darüber nachgedacht habe, echt so positiv stolz. Ich bin Botschafter Gottes. Ja, Halleluja. Ich darf das machen. Sonst Prediger sowieso nicht schlecht, wenn der Herr einem da sowas zuspricht. Also, ey, das ist für mich ein Ansporn. Dann will ich das wirklich auch machen. Wenn der denkt, ich bin gut genug dafür, dann kann ich das. Dann mache ich das, dann will ich das machen. Also lasst uns gute Botschafter sein. Lasst uns den Teufel nachtreten. Lasst uns Gottes Liebe in die Welt bringen. Lasst uns hier Remscheid rocken und Umgebung. Lasst uns irgendwie die größten Münder ermöglichen, nämlich dass Menschen ihr Leben Jesus geben und dann neue Schöpfung werden, die auch den Tod überwinden wird, die bis in Ewigkeit Bestand hat. Das ist ein Wunder. Lasst uns das machen. Lasst uns Gottes Willen überall verbreiten. Lasst es uns den Leuten erzählen. Lasst sie uns nerven. Es ist zu heilig, zu gut, zu wichtig, zu wertvoll, um es für uns zu behalten. Lass sie uns nerven. Und wenn sie uns dann nicht mehr mögen, ist egal. Ich mag manche Botschafter auch nicht. Also es ist egal. Hauptsache, sie haben begriffen, dass Gott sie liebt und mit ihnen leben will. Wenn sie hinter uns nicht mehr mögen, ist doch egal. Hauptsache, sie haben begriffen, dass Gott sie liebt. Damit fange ich jetzt an. Wenn du Gott noch nicht kennengelernt hast, wenn du Gott noch nicht in dein Leben gelassen hast, dann hey, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Das Leben mit Gott ist der Knaller. Das Leben ist der Gott, mit Gott ist der Knaller. Und du kannst ja jeden Christen fragen, der hier sitzt. Es ist der Hammer, sonst würde er es nicht tun. Also mit Gott leben. Das ist echt der Hammer. Dann ist heute dein Tag. Fang damit an. Ein Statistiker hat mal gesagt, ich komme eigentlich aus dem technischen Beruf und dementsprechend bin ich immer stiege immer auf so ein Zeug. Statistiker hat mal gesagt, also eigentlich, wenn es Gott nicht gibt, hat man nichts verloren, wenn man nach ihm sucht. Man ist ein netter Mensch, man macht gute Dinge irgendwie, das, was in der Bibel steht, ist auch jetzt aus Nicht-Christensicht echt gut. Und man hat nichts verloren. Aber wenn es Gott gibt und man geht ihm nicht nach, dann verliert man den größten Schatz, den man haben kann. Und das hat mich echt nochmal voll berührt. Hey, wenn du noch nicht mit Jesus gehst, dann probier es aus. Dann sag einfach mal in einem Gebet, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich gebe dir die Chance. Ich will sehen, was ist. Ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Leben geben und will gucken, was passiert. Dass du es gut machst, das will ich sehen. Ich will diese neue Schöpfung werden. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, dann frag hier irgendeinen Christen nach dem Gottesdienst. Und wenn dich das anspricht, hey, dann komm gleich, wer war jetzt nochmal Ministry? Alex. Alex? Ja. Dann komm zu ihr im Lobpreis. Ihr könnt dann eben angehen oder so. Die kann ihr Fragen beantworten. Die kann irgendwie mit ihr beten. Die kann das irgendwie klar machen, wenn du dich nicht traust, Gott das zu sagen. Aber heute gehst dein Tag. Geh nicht raus, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, heute mit dem Frieden Gottes im Herzen nach Hause zu gehen. Frieden, den die Menschheit nicht kennt. Ein Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Das ist der Hammer. Und wenn du Gott schon kennst, dann ist der erste Teil der Predigt ganz wichtig für dich. Hey, dann sei guter Botschafter. Du hast die Autorität, du hast die Vollmacht, du hast die Erlaubnis von Gott dazu. Und er gibt dir sein heiliges Wort in die Hand, dass du es ausstreust. Und er wird bei dir sein. Alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ja. Bevor wir jetzt etwas Lobpreis machen, wo du vielleicht auch Gott antworten kannst auf Dinge, die dich angesprochen haben, will ich noch ganz kurz beten. Le Band kann schon kommen, wenn sie möchte. Jesus, ich weiß nicht, ob das irgendwie angesteckt hat. Ich weiß nicht, ob die Leute da genauso begeistert sind von wie ich. Ich finde das auf jeden Fall den totalen Oberknaller, Jesus. Dass du es uns so leicht machst, dass der typische deutsche Workaholic nicht in der Lage ist, zu begreifen, dass er nichts tun kann, außer es anzunehmen. Ich finde das total geil, weil ich nämlich ein faules Schwein bin und ich möchte nicht irgendwelche Meditationsdinge tun, Gott. Ich finde es geil, dass ich einfach zu dir kommen kann, dass du mich liebst und dass du alles getan hast. Und nicht nur, dass ich dein Kind sein kann, sondern dass ich wirklich auch Gesandter Gottes sein darf. Das finde ich den Knaller. Gott, ich weiß, dass ich es nicht wert bin. Ich weiß, dass wir echt nicht wert sind, dein heiliges Wort zu verteilen. Aber durch deine Gnade mit Jesus im Herzen sind wir dir gut genug. Und das finde ich total den Knaller. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Gott, dass wir das machen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen das ins Herz reinlegst, dass wie wichtig ein Leben mit dir ist. Und dass wir begreifen, dass die anderen das nicht haben. Und dass wir begreifen, dass sie es brauchen, weil es so gut ist. Dass sie es vermissen würden, wenn sie es kennengelernt hätten. Und da, wo Selbstzweifel sind, möchte ich echt gegen anbeten. In Jesu Namen echt, wo Selbstzweifel sind, wo Minderwertigkeitskomplexe sind, die haben in einem Christen, in einem Wiedergeborenen nichts verloren in Jesu Namen. Das hat zu weichen. Und Jesus, nimm echt jetzt auch unsere Musik irgendwie als Dank an, was du für uns getan hast. Wir möchten dich erheben, wir möchten dich hochleben lassen. Du bist der Knaller in Tüten. In Jesu Namen. Amen.